Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag. Mit Lars Kors. Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Moin und willkommen zur neuen Episode von Herzblut und Heilkunst. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute nehmen wir Sie mit in die zentrale Notaufnahme des St. Marien-Hospitals. Einem Ort, an dem jedem geholfen, Leben gerettet und Hoffnung geschenkt wird. An 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr stehen unsere engagierten Ärztinnen, Ärzte und Pflegekräfte bereit, um in akuten medizinischen Situationen schnell und kompetent zu handeln. In dieser Folge sind Rita Timmermann, Jan-Gerd Rother und Carsten Schlimbach zu Gast. Die drei haben fast tagtäglich mit medizinischen Notfällen zu tun und das in ganz unterschiedlichen Funktionen, über die Sie in den nächsten Minuten mehr erfahren werden. Sie werden hören, wie die Abläufe in der zentralen Notaufnahme der ZNA gestaltet sind und wie schnelle Hilfe im Ernstfall von jetzt auf sofort organisiert und gewährleistet werden kann. Es ist uns wichtig, die Arbeit in der Notaufnahme näher zu bringen, denn hier geht es ja nicht nur um medizinische Versorgung, sondern auch um Menschlichkeit, um Empathie und die Verbindung zu unseren Patientinnen und Patienten. Die zentrale Notaufnahme des St. Marien-Hospitals hier in Friseute ist ein pulsierender Ort, an dem die Uhr keine Rolle zu spielen scheint. Schon beim Betreten der ZNA wird man von einer Mischung aus hektischen Geräuschen und einem Gefühl der Dringlichkeit empfangen. Das Piepsen von Monitoren, das Rufen von Ärzten und das ruhige, aber bestimmte Anweisen des Pflegepersonals schaffen eine Atmosphäre, die sowohl hektisch als auch völlig organisiert wirkt. Rita Timmermann, seit über 30 Jahren hier im Haus, leitet die ZNA und behält den Überblick. Bei ihr laufen alle organisatorischen Fäden zusammen.
Ich bin zuständig für die Abläufe in der Notaufnahme, schreibe die Dienstpläne der Kollegen. Mittlerweile schreibe ich auch die Dienstpläne der chirurgischen Ärzte. Es muss ja immer geregelt sein, dass eine Krankenschwester, jemand mit einer Fachweiterbildung im Dienst ist. Und auch bei den Ärzten, je nachdem, für die Station braucht man Ärzte für die Notaufnahme, für den OP, für den Bereitschaftsdienst.
Rita Timmermann, eine Frau, die nur wenig aus der Ruhe zu bringen scheint.
In der ZNA sind wir 40 Mitarbeiter und die chirurgischen Ärzte sind 11 Assistenten.
Denn das muss ja rund um die Uhr besetzt
sein. Ja, 24/7.
Was ist die größte Herausforderung dabei für dich?
Also eigentlich ist die größte Herausforderung, wenn es zu einem Stau der Patienten in der Notaufnahme kommt, zu gucken, dass die Mitarbeiter tatsächlich auch dabei zufrieden bleiben. Dass man notfalls nochmal guckt, kann ich aus einer Sprechstunde nochmal jemanden abziehen, der nochmal mithilft? Oder einen PA gucken, dass der nochmal mithilft?
PA, nach ZNA wieder eine Abkürzung. Die zwei Buchstaben PA stehen für
Physician Assistant, also der Arztassistent, ist ein Berufsbild aus den Staaten und wird jetzt immer mehr hier auch in Deutschland sichtbar und immer häufiger sieht man mal so Leute im Krankenhaus rumflitzen. Und ich bin jetzt auch in dieser Tätigkeit hier angestellt und bin jetzt in den Endzügen dieses Studiengangs. Und seit dem 1.4. arbeite ich sozusagen als PA in der Notaufnahme, vornehmlich bei den Internisten.
Wo studierst du das?
In Rheine.
Und zwar eine Woche im Monat. Der Mann, den wir gerade hören konnten, heißt Jan-Gerd Rother, der nach seiner Ausbildung zum Notfallsanitäter im DRK-Rettungsdienst vor 2,5 Jahren ins St. Marien-Hospital wechselte und hier das berufsbegleitende Studium zum Arztassistenten begann.
Also mein Tätigkeitsbereich sieht so aus, dass ich so ein Mittelding bin zwischen Pflege und Ärzteschaft. Demnach kann ich eben viele pflegerische Tätigkeiten übernehmen. Ich weiß ja, wie die Pflege arbeitet. Aber ich habe eben auch die Möglichkeit, ärztliche Tätigkeiten zu übernehmen. Als Beispiel, wenn jetzt ein Patient kommt, kann ich genauso gut die Untersuchung machen und ich kann auch im System beispielsweise eine Anamnese schreiben. Das sind eigentlich so Freigaben, die nur im Arzt vorbehalten sind. Aber ich soll eine Entlastung sein in der Notaufnahme, damit auch Abläufe schneller vonstatten gehen. Darf auch Untersuchungen machen, wie eine Ultraschalluntersuchung oder ähnliches und Medikation vorbereitend anordnen. Es ist so ein bisschen, dass ich so die Effizienz und Schnelligkeit verbessern soll in der Notaufnahme. Und da habe ich sozusagen alle möglichen Freiräume und bin auch internistisch den ärztlichen Dienst zugeteilt und auch bei den Besprechungen dabei. Vorher war das ja im Rettungsdienst so eine Individualversorgung. Das heißt, man hatte einen Notfall, fährt da irgendwo hin und man kümmert sich dann während des ganzen Einsatzes um diesen einen Patienten. Und jetzt in der Notaufnahme ist es ja so, dass wir parallel Patienten versorgen. Also teilweise 5, 6, 7, 8 Patienten parallel in unserer Verantwortung. Und da ist es teilweise dann eben so die Kunst, den Überblick zu behalten und eben dann, auch wenn die Notaufnahme voll ist, es kann auch mal sein, dass wir 15, 16 Patienten gleichzeitig in der Notaufnahme haben, dass wir da eben auch den Patienten erkennen, der wirklich akutes Problem hat, den auch so einzuschätzen und dann auch entsprechend zu handeln. Das ist dann tatsächlich die tägliche Herausforderung, weil auch wir hier im Krankenhaus, da ist es so, die Rettungsdienste fahren häufig mit schwer verletzten oder schwerst erkrankten Patienten häufig in Maximalversorger, also in Kliniken, die ein größeres Spektrum anbieten können. Nichtsdestotrotz kommen auch Patienten mit einem Herzinfarkt zu Fuß in die Notaufnahme, die das vielleicht gar nicht so sehen. Häufig entwickelt sich erst die kritische Situation im Laufe der Behandlung hier. Das ist so die tägliche Herausforderung, diese Patienten schon sofort zu erkennen, möglichst schnell zu erkennen und dann auch entsprechend die Maßnahmen einzuleiten. Und das ist das eben auch das Interessante und die Kunst dann hier auch, das zu machen.
Ja, ich stelle mir das sehr, sehr herausfordernd vor, 6 Patienten gleichzeitig betreuen zu müssen. Wie gelingt es, dich denn immer wieder genau darauf zu fokussieren, was jetzt gerade von dir erwartet wird?
Wir haben ja erstmal dann den Fokus auf den Patienten, denen es jetzt am schlechtesten geht. Und dann haben wir Standards. Das heißt also, es wird eigentlich immer dasselbe gemacht. Es wird zunächst ein EKG geschrieben, dann wird ein Labor abgenommen, Blut abgenommen und dann wird immer wieder so geschaut, okay, wie ist jetzt der Stand? Dann wird geschaut, was braucht der Patient als nächstes? Und dann geht man so ein bisschen reihum. Man bespricht sich auch immer wieder mit den Kollegen und auch mit dem ärztlichen Dienst. Das heißt also, man kann nicht permanent überall gleichzeitig sein. Wir arbeiten dann mit verschiedenen Leuten ja am Patienten. Aber wir sind als Team ja quasi als Gemeinschaft dafür verantwortlich und müssen uns immer wieder miteinander zusammensetzen und zu sagen, okay, wie sieht's aus, was hast du gemacht? Da gibt's auch so medizinisch, so 10 for 10 nennt sich das, sind so Kommunikationstechniken, damit einfach permanent alle im Team auf einem Stand sind und damit auch alle wissen, was als nächstes geschehen muss. Und so gelingt das dann, dass man gleichzeitig diesen Überblick behält.
Der Wartebereich ist gut gefüllt. Ein Telefon in der zentralen Notaufnahme klingelt. Ein Rettungswagen mit einem schwer verletzten Patienten kündigt sich an. Jetzt geht alles ganz schnell, Rita Timmermann.
Da ist jetzt ein RTW angemeldet, die sind in 10 Minuten hier, wir brauchen den, den und den. Und dann telefoniert man und organisiert die her. Dann ruft man im OP an, tagsüber, ob ein Anästhesist frei ist, wer rauskommen kann.
Da wird alles stehen und liegen gelassen.
Wird organisiert, dass das andere, was läuft, weiterlaufen kann. Aber sonst eine Sprechstunde kann liegen bleiben. Aus dem OP kann einer meistens abtreten.
Solche Einsatzfahrten gehören für Carsten Schlimbach zum Berufsalltag. Er ist nicht nur Leiter der DRK-Rettungswache hier in Friseute, sondern auch gleichzeitig Notfallsanitäter.
Was immer mehr ist, dass die technischen Geräte, diese ganzen Apple Watches, Uhren und so weiter, dass die irgendwelche Alarme rausgeben. Das nimmt unwahrscheinlich zu. Also ich war heute Nacht noch bei jemandem, da hat die Uhr ihm zugesagt, er hätte eine Rhythmusstörung und vielleicht ein Vorhofflimmern. Und da sind wir da gewesen, den haben wir zur Kardiologie gebracht, weil das stimmte. Und das war jetzt nicht nur das Vorhofflimmern, deswegen hätte man nicht unbedingt vielleicht einen Notarzt rufen müssen. Aber der hatte schon eine ziemlich heftige Rhythmusstörung, da stand auch ein Infarkt in einem Fragezeichen. Was wir nicht vor Ort gänzlich ausschließen konnten. Und das hat ihm seine Uhr gesagt. Er fühlte sich auch relativ unwohl, das aber schon seit 2-3 Stunden. Und er hat nur den Notruf abgetätigt, weil ihm seine Uhr das vorgeschlagen hat.
Was für ein Glück in diesem Fall für den Mann. Vor ein paar Jahren wäre das ja noch undenkbar gewesen. Bei einem möglichen oder eingetretenen Herzinfarkt zählt, wie wir wissen, jede Minute. Während sich Carsten Schlimbach noch in der Anfahrt zum St. Marienhospital befindet, laufen die Vorbereitungen in der ZNA. Ist der Patient angekommen? Beginnen hier die Abläufe, die Jan-Gerd Rother schildert.
Da haben wir schon so interne Absprachen, dass bei solchen Patienten nach 10 Minuten schon mindestens eben ein EKG geschrieben wird und Diagnostik läuft und dann entsprechend schnellen Arztkontakt erfolgt. Das läuft dann über diese Anfangs-Ersteinschätzung. Dann ist es natürlich so, dass wir möglichst schnell erkennen, in welche Richtung das geht. Gegebenenfalls müssen sie auch weiterverlegt werden, dann kommt wieder Carsten ins Spiel, dass die Kollegen dann eben den Patienten weiterverlegen oder wenn wir es hier versorgen können, dann gehen sie eben möglicherweise auf die Intensivstation.
Die Besatzung des Rettungswagens leistet für das Team der ZNA bereits eine wertvolle Vorarbeit und versorgt die Notaufnahme mit entsprechenden Informationen. Ein fiktives Beispiel. Ein Patient hat sich am Bein verletzt.
Wenn wir eine Arbeitsdiagnose haben, also weil Diagnosen letzten Endes nur die Mediziner stellen dürfen, arbeiten wir mit sogenannten Codes, die dieses Krankheits- oder Unfallbild beschreiben. Dann ist es ein sechsstelliger Code, in der Mitte kommt das Alter des Patienten und dahinter gibt es sogenannte Sichtungskategorien. Und die Sichtungskategorie ist quasi, was man unter dieser Triagierung versteht, machen wir vor Ort schon. Da gibt es 1, 2, 3 oder in Farben Rot, Gelb, Grün. Diesen sechsstelligen Code tippen wir ein über ein Ivena-Portal, das ist bundesweit verfügbar. Und da sind mehrere Krankenhäuser hinterlegt und dann sagt es uns zum Beispiel, das Krankenhaus für heute ist jetzt grün, also ist aufnahmebereit. Und dann weisen wir das zu. Das Geschlecht wird dann zugeordnet, die Zeit, wann wir hier eintreffen. Und dann weiß zum Beispiel Rita oder beziehungsweise Jan Gerd, da kommt jetzt gleich der RTW aus Friseute oder der RTW aus Basel-Kloppenburg, wo auch immer her, mit einem männlichen Patienten, der ein dementsprechendes Alter hat. Die wissen zumindest, dass der Unterschenkel irgendwas hat. Und wenn das jetzt in Sichtungskategorie 3 ist, sagen wir, das ist vermutlich was Ambulantes. Mhm. In Sichtungskategorie 2, das wäre quasi eine stationäre Aufnahme. Also wenn wir die OSG-Fraktur nehmen als Beispiel, wäre das so ein Indiz dafür. Und wenn es jetzt ganz eine schwere Verletzung wäre am Oberschenkel, weil er sich mit einem Motorsäge verletzt hätte, dann wäre das Sichtungskategorie 1, das ist rot, das wäre das für einen Schockraum.
Schockraum? Was können wir uns genau darunter vorstellen?
Ein Schockraum ist ein Raum in einem Krankenhaus, in der Notaufnahme. Der muss bestimmte Voraussetzungen erfüllen. In dem Raum muss man eine Beatmung durchführen können mit einem Beatmungsgerät. Man muss Operationstechniken vorhalten und intensivmedizinische Gerätschaften. Und das Zweite ist, man braucht extrem viel Personal. Man braucht also einen Narkosearzt, man braucht die Narkosepflege, also die Anästhesiepflege. Man braucht einen Oberarzt der Unfallchirurgie, man braucht die entsprechende Pflege aus der Notaufnahme. Und weil der Patient in der Regel danach ins CT geht, also die bildgebende Diagnostik stattfindet, benötigt man auch noch Personal aus der Radiologie, die den Patienten direkt mitnehmen, und Personal aus dem Labor, die direkt Blutentnahmen und ähnliches und intensivmedizinische Diagnostik am Patienten machen. Das ist eben die große Herausforderung, das über 24/7 bereitzuhalten. Das heißt also, im Schockraum, da sind 10, 15 Personen zum Teil eben anwesend und der Patient kommt mit dem Rettungsdienst und der Schockraum steht bereit. Alle Personen aus dem Krankenhaus sind da, sind eingespielt. Der Rettungsdienst übergibt den Patienten und dann läuft sozusagen die Maschinerie los. Das ist der Schockraum.
Wie groß ist da die Anspannung in einem solchen Raum?
Es ist so, dass das Personal eingespielt ist und dass es sehr ruhig ist. Alle sind sehr konzentriert und es ist ganz wichtig, dass alle im Team dem Rettungsdienst zuhören. Das bedeutet, der Rettungsdienst kommt rein und es kommt dann die Übergabe und keiner redet. Und danach ist es eigentlich so, dass jeder seinen Bereich kennt, seine Aufgaben kennt. Und das ist eigentlich ein strukturiertes Arbeiten. Wir bei uns im Krankenhaus haben so einen Raum speziell nicht. Also wenn sowas mal vorkommt, gehen wir entweder auf die Intensivstation oder wir unten haben für Ausnahmefälle die Möglichkeit, dass wir eben tagsüber auch diese Personen heranziehen können. Aber das ist dann so beispielsweise, wenn im Rettungsdienst ein Patient extrem instabil ist, dass er also von hier bis nach Oldenburg diesen Transport nicht übersteht, dann besteht die Möglichkeit, dass man hierher kommt, dass wir hier intensivmedizinische Versorgung beginnen und dass dann der Weitertransport stattfindet. Und dann ist es eben auch so, Carsten würde dann anrufen und würde sagen, pass auf, wir haben hier diesen und diesen Patienten und wir sind in einer Viertelstunde da. Und bis dahin müssen wir sehen, dass wir alles vorbereiten, damit wir den Patienten versorgen können.
Ergänzend dann noch zu der Antwort von Jan Gerd gerade. Bei den Menschen, die wir in SK1 kategorisieren, in dieser Rotkategorie, die einen Schockraum benötigen, da findet grundsätzlich immer ein Telefonat statt. Das ist auch Vorschrift und muss auch mit Einzelheiten. Also es ist eigentlich ein Arzt-zu-Arzt-Gespräch, aber mittlerweile kann es auch mal sein, dass ein Notfallsanitäter mit dem aufnehmenden Arzt spricht. Und dann erfahren die wirklich schon Dinge wie, dass die Atemwege eventuell gesichert sind oder der Patient noch unter Reanimation befindet. Diese Einzelheiten erfahren die dann alle noch zusätzlich per Telefon in Echtzeit.
Alltagsroutine wird hier in der ZNR durchbrochen von immer wieder überraschenden Wendungen. Plötzliche Herzstillstände, Medikamente, die schnell verabreicht werden müssen oder der Bedarf an sofortigen Entscheidungen, die über Leben und Tod entscheiden können. Ein Team aus Ärzten und Pflegekräften arbeitet eng zusammen. Jeder hat seinen klaren Platz im hektischen Geschehen. Die Kommunikation ist schnell und präzise, denn hier zählt jede Sekunde. Patienten werden in verschiedenen Zuständen hereingebracht. Einige schwer verletzt, andere nur besorgt über ihre Symptome. Bei Anfahrt mit dem Rettungswagen weiß die ZNA in groben Zügen, worauf sie sich einstellen muss. Ist der Patient angekommen, Rita Timmermann?
Bei uns wird der Patient dann auch erst triagiert.
Was bedeutet triagieren?
Erst eingeschätzt. Wir schätzen ein, wie dringlich der Patient versorgt werden muss. Hat er einen hohen Blutdruck? Hat er starke Schmerzen?
Aber das sind doch laute Angaben, die kriegst du wahrscheinlich schon vom RTW, oder?
Nein.
Nee, Lars, also online geben wir denen das noch nicht durch. Das ist wirklich auf ein Minimum reduziert. Und erst, wenn wir wirklich vis-à-vis vor Ort sind, bekommen sie nähere Daten. Es gibt zwar schon, da ist das Krankenhaus jetzt auch neu angeschlossen, eine Übermittlung digital. Das ist ja aber ganz, ganz neu, das Thema. Von daher, also da werden die Daten jetzt schon digital vorübermittelt.
Trotz alledem müssen wir sehen, wie es dem Patienten geht. Wir machen zwar auch eine Übergabe, aber wir Pflege müssen den Patienten erst einschätzen anhand von seinen Daten, die er uns gibt. Was wir sehen am Patienten beziehungsweise was wir auch selber messen. Und dann sehen wir, in welche Kategorie er fällt. Rot, Gelb, Grün, Blau. Also das Programm gibt einem tatsächlich vor, wie viel Zeit hat der Patient, bis er behandelt wird. Sofort 5 Minuten, halbe Stunde, 2 Stunden. Der Patient, der mit dem eingewachsenen Zehennagel kommt, hat tatsächlich Zeit zu warten.
Aber der kommt ja wahrscheinlich selten mit dem RTW.
Eher selten.
Aber solche Patienten kommen durchaus.
Also wenn die in den Zeiten kommen, wo der Bereitschaftsdienst vor Ort ist, versuchen wir wirklich zu regeln und ihm zu sagen, eigentlich bist du da richtig. Wir schicken ihn nicht weg, wir versorgen jeden Patienten. Wir müssen ihn auch aufnehmen, aber sie sind oft nicht bei uns richtig. Also bestimmt die Hälfte der Patienten.
Neben den medizinischen Notfällen gibt es auch emotionale Momente, in denen Angehörige sich bei den Pflegekräften bedanken oder verzweifelt nach Informationen über ihre Liebsten fragen. Hier in der ZNA geht es nicht nur um die Behandlung physischer Verletzung, sondern auch um das Einfühlungsvermögen, mit dem den Menschen in diesen Verzweiflungsmomenten begegnet werden muss. Und da sind Sie bei Rita Timmermann, Jan-Gerd Rother und allen anderen, die hier in der zentralen Notaufnahme arbeiten, wie auch bei Carsten Schlimbach und seinen Kolleginnen und Kollegen der DRK-Rettungswache Friseute, in den besten Händen. Profis, die ihre Arbeit mit sehr viel Herzblut und auch Heilkunst versehen. Wir haben viel Spannendes gehört. Rita, was ist für dich das Schönste, das es ja auch geben wird, als Leiterin der zentralen Notaufnahme zu arbeiten?
Also heute hat noch ein Assistent zu mir gesagt, ich bewundere, wie du den Plan schreibst, ich könnte es nicht. Das fand ich gut, weil das macht mir Spaß, da habe ich kein Problem mit, den Dienstplan zu schreiben. Aber auch wenn ich sehe, wie es funktioniert, wie es rund läuft, wie die Kollegen miteinander arbeiten, wie wir mit dem Rettungsdienst zusammenarbeiten. Wir haben hier kurze Wege zum Rettungsdienst, wir kennen uns schon lange. Das macht Spaß.
Vielen Dank, Rita Timmermann, Jan-Gerd Rother und Carsten Schlimbach. Damit sind wir am Ende dieser Folge angelangt. Vielen Dank für Ihr Interesse. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wenn Sie Kritik und Anregungen haben, auch Themenwünsche aus dem Alltag hier im St. Marien-Hospital, über die Sie gerne mehr erfahren würden, schreiben Sie uns über das Kommentarfeld. Wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, hören wir uns nächsten Freitag wieder, dann zum Thema Gastroenterologie. Bis dahin, uns allen eine gute Zeit. Ich bin Lars Kurs. War der Podcast Herzblut und Heilkunst. Einblicke in den Krankenhausalltag, Geschichten und Entwicklungen aus dem St. Marien-Hospital in Friseute. Jede Woche neu. Am besten gleich kostenlos abonnieren und keine neue Folge mehr verpassen. Bis nächsten Freitag also. Wir hören uns.